Ich finde, Stolz ist ja auch ein Gefühl, was ich empfinde, wenn ich mich weiterentwickle. Und ich musste dann nochmal so darüber nachdenken. Also wenn ich sozusagen was lerne, wenn ich was geschafft habe, wenn ich etwas überwunden habe, wenn mir jetzt was gelingt, was mir lange nicht gelungen ist, dann bin ich stolz.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Ja, herzlich willkommen, Katrin, hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du hier mal wieder bist. Das ist ja schon eine Weile her, muss ich sagen.
Ganz schön lange, würde ich sagen. Aber wir sehen uns ja, das ist, glaube ich, auch das Ding, wir sehen uns ja zwischendrin so oft und tauschen uns so viel aus, nur eben nicht im Podcast-Format.
Ja, also wir sehen uns ja quasi, naja, täglich würde ich nicht sagen, aber wir sehen uns schon oft oder hören uns zumindest oft, weil wir ja zusammen die Akademie haben, die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik. Und ich würde sagen, das wird heute eine Podcast-Folge, die vielleicht ein bisschen anders ist als andere. Ich wollte immer schon mal so einen Palaver-Podcast machen.
Das habe ich. Aber eigentlich wäre das der Part, wie du vorhin gesagt hast, den du überspringst. Also eigentlich willst du es auch nicht. Also es ist ein Experiment. Du experimentierst, hast aber Fragen dabei. Von daher.
Genau, also heute drücken wir einfach mal auf Recording, ohne einen wirklichen Plan zu haben. Aber ich wollte schon auch mit dir. So jetzt der Jahreswechsel hat ja stattgefunden und ich finde irgendwie, also seit wir uns das letzte Mal getroffen haben im Podcast, also seit du das letzte Mal hier warst, ist einfach, glaube ich, unglaublich viel passiert bei uns beiden, ne? Und ja, wir wollten euch da draußen einfach mal, glaube ich, auch so ein bisschen mitnehmen, was bei uns alles so passiert ist und was die Jahre so geschehen ist, und da ist so einiges geschehen. Ich weiß nicht, was waren denn so deine Highlights? Wenn du jetzt so einfach direkt mal ein oder zwei Dinge benennen müsstest, was wären da so Highlights?
Naja, was mir auffällt, wenn du so sagst, die Zeit vergeht, wenn ich überlege, wann Bücher erschienen sind und ich dann wirklich nachdenken muss, in welchem Jahr ist das passiert, weil seitdem sind wir so intensiv am Arbeiten mit ganz vielen inspirierenden Menschen für ein Miteinander. Manchmal will ich immer gar nicht das nur so runterbrechen auf die Bedürfnisorientierung, weil es ist ja eigentlich alles, was das umfasst. Und es zieht sich gerade so doll wie ein roter Faden so durch alles durch, dass ich manchmal es auch gar nicht mehr so festmachen kann, wann war was. Also ich denke, die Meilensteine dann mal zu greifen, ist total wichtig, um wirklich zu verstehen, was wir, ja, es klingt immer so hoch, aber schon auch für uns bewegen. Ich weiß immer gar nicht, was es so da draußen für eine Wirkung hat, aber für uns, ne, wir bewegen was uns auch, ich glaube, jeden Tag so viel Selbstwirksamkeit spüren lässt und einfach auch so viel Kraft gibt, weiterzumachen. Ne? Immer wieder mit neuen Ideen. Also Highlights sind natürlich total unsere Publikation, aber das ist so das, was so nach draußen geht. Jetzt in den letzten anderthalb Jahren das Arbeiten mit den Gruppen. Ich muss sagen, das ist was mir ganz, ganz viel Freude bereitet.
Ja, die Multiplikatorenausbildung beziehungsweise die BOP-Fachkraftausbildung, ne, die ja jetzt auch schon viele Durchgänge, also 3, 4, jetzt haben wir ja noch 4. Genau, ja, also BOP-Fachkraftausbildung, echt immer wieder wundervolle Menschen, mit denen wir da sein dürfen und arbeiten dürfen. Und na, da spüre ich auch eine Dankbarkeit, muss ich sagen, ja.
Ja, total. Also auch dieser Mix, eingeladen zu werden in Teams oder Vorträge zu halten vor Gruppen, die man nicht kennt. Ne? Ich merke auch immer wieder, das ist so ein sich drauf einstellen auf die Person. Und das macht, also es macht mir ähnlich viel Freude. Und gleichzeitig ist dieses mit Gruppen am Ball bleiben, Entwicklung zu sehen und auch miteinander zu lernen. Ne? Das ist was, glaube ich, mir auch so viel Kraft gibt, weil wir ja auch in jedem Kontakt, in dem wir sind, also ich muss sagen, ich nehme da auch immer viel mit und entwickel mich, und das ist einfach so eine Triebfeder.
Ja, absolut. Und ich finde auch, wir zusammen entwickeln uns auch immer weiter, habe ich das Gefühl. Also das schätze ich auch immer total so. Ich bin immer so dankbar. Ich denke manchmal an Menschen, die so alleine das Ganze machen. Und dann jedes Mal bin ich wieder dankbar, dass ich so denke, oh, wenn ich irgendwie über was nachdenke oder wenn ich eine Frage habe, und dann kann ich mich immer mit dir austauschen. Ich finde, es ist einfach immer total wertvoll. Ja.
Und deswegen, ich hatte neulich so einen Moment, und da hast du ja auch gesagt, ja, darüber haben wir auch gesprochen, vielleicht darf ich das kurz erzählen, diesen kleinen Moment, dieser kleine Post. Ich meine, wir geben viel nach draußen, und du hast ja neulich mitbekommen, das war das erste Mal, glaube ich, dass so ein kleiner Mini-Post, man weiß es ja immer nicht, dieses klassische Instagram live, speaking live, weiß ich nicht, dieses viral gehen, ne? Also man hört es ja immer, und da musste ich auch so schmunzeln, weil ich ja über das Wollen und Möchten geschrieben habe, ne? Darf man sagen, ich will als Kind und was macht das und so. Und das wurde ja unfassbar viel geteilt. Es gab ganz, ganz viele Kommentare. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an unser Gespräch darüber, ne? Wo wir auch zur Sprache hatten, na, wie sehe ich das denn? Mir ist es super schwer gefallen, ich will zu sagen. Und das hat sich so verändert. Und auch an so einen kleinen Momenten merke ich dann so manchmal so in so einem Blitzmoment diese Entwicklung, dieses Selbst-Ich, was wir ja immer wieder so beschreiben, ne, mit unserem vierten Grundpfeiler, was in uns geschieht und wie wichtig es ist, einander mitzunehmen. Einander auch, ne, weil in diesem Post, also wer da Lust hat nachzulesen, da waren so viele Kommentare und das waren wirklich auch so Spaltung spürbar, dass es auch so ein Gegeneinander gab. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, hätte das bei uns ja auch passieren können, dass wir dann irgendwie uns versuchen, entweder willst du überzeugen und zu sagen, ja, es geht ja gar nicht, hinzu, ah, interessant, da denke ich mal drüber nach. Und dann ist es so in mir gereift, dass es jetzt sich für mich gar nicht mehr so anfühlt, als wäre das nicht schon immer so gewesen. Weißt du, das merke ich dann in so Entwicklungsmomenten. Und ich glaube, Menschen, die so mit uns gehen, klar, dann geht man ein Stück zusammen in Fortbildung, dann geht man wieder eigene Wege. Also ich meine ja nicht, dass wir immer miteinander gehen, aber ich meine, dass diese Entwicklung, wenn dieser Stein ans Rollen gekommen ist, das ja so verrückt ist, weil der hört dann nicht mehr auf zu rollen.
Ja, ja, absolut. Und ich genieße es auch immer wieder, dass wir haben ja auch manchmal kontroverse Diskussionen, ne? Also wir können auch manchmal über Dinge diskutieren, wo wir dann auch unterschiedliche Ansichten sind oder nochmal so reinhaken. Und das bedeutet ja auch Entwicklung. Also, ne? Also ich habe auch das Gefühl, wir bleiben da auch nicht so stehen. Was bei mir gerade total aktuell ist, das mag ich mal kurz teilen. Das fand ich für mich nochmal so erhellend. Ich war letztens in einer Fortbildung. Und da ging es auch um das Thema achtsame Sprache, also Wörter auf die Goldwaage legen und so weiter. Und da haben wir über das Wörtchen Stolz gesprochen. Und das war so spannend, weil Stolz ist ja eigentlich eins der Sekundärgefühle. Also das ist ja einfach ein Gefühl, was wir Menschen haben können, so. Und das ist einfach ein Gefühl. So, und dann, was aber dieses eine Gefühl bei Menschen auslösen kann, das habe ich jetzt in zweierlei Situationen oder Settings mitgekriegt. Und zwar einmal, das war im tiefsten Bayern, da war ich dort in der Fortbildung und dann meinte die, also nee, also wenn ich Stolz ausspreche überhaupt, das geht hier in unserer katholischen Dorf überhaupt nicht, weil Stolz ist sofort assoziiert mit Hochmut, Arroganz und ne, sowas. Und das allein dieses Wort auszusprechen, das geht überhaupt gar nicht so. Und dann hatte ich jetzt noch mal eine andere Begegnung. Da war Stolz assoziiert mit rechtem Gedankengut. Also sowas wie Stolz auf mein Vaterland und sowas. Ne? Also das heißt, ich finde das echt immer so spannend, immer wieder da so diese Worte sich so anzuschauen und zu gucken, was löst das aus? Und da sind wir ja wieder bei der BOP eigentlich, dass nicht das Gefühl an sich das ist, was irgendwie so vielleicht ein Unbehagen bereitet, sondern eher die Bewertung dessen. Ne? Also wie ordne ich das ein? Wie bewerte ich das? Wie bin ich sozialisiert? Was hat das für eine Assoziation dann? Ne? Also ich finde das echt Wahnsinn nochmal so.
Und das können wir auf so viele Dinge übertragen, ne? Bei Wollen und Möchten ja auch. Ich habe dann auch so viele Sätze gehört und das sind wahrscheinlich auch Assoziationen, die die Personen dann mit Stolz in Verbindung bringen. Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Und ich habe den ehrlich gesagt nie sonst gehört. Ich habe den so oft jetzt gelesen, dass der jetzt in mir arbeitet. Also ohne, dass ich ihn als Kind gepflanzt bekommen habe, habe ich den jetzt durch diesen Post so oft gelesen. Und was macht das mit uns? Das heißt, auch wenn ich Stolz höre, aber vielleicht eine Person im Kopf habe, die mit einem ernsten Gesichtsausdruck oder, also so ein Unbehagenes, so gekoppelt an Gefühl in mir auslöst, dann lehne ich das vermutlich auch eher ab oder eben auch nicht. Ne? Und zu wem sagen wir, ne? Darüber haben wir auch schon gesprochen, ich bin stolz, dürfen wir stolz sein, was macht das? Und ich habe jetzt ja nach meiner Promotion jetzt von vielen Seiten, also deswegen musste ich gerade nochmal so in mich fühlen, auch gehört, ich bin stolz auf dich und habe auch jedes Mal so ein bisschen aufgehört und gefühlt, was macht das mit mir? Und es haben auch Personen zu mir gesagt, die ich gar nicht so gut kenne. Und jetzt kürzlich erst wieder eine Person, die gesagt hat, so gut kenne ich dich ja nicht. Aber ich würde dir gern sagen, ich bin stolz auf dich. Also ich habe diesen Begriff jetzt auch ganz, ganz vielfältig erfahren und erfühlt. Und ich nutze ihn gerne. Also ich persönlich nutze ihn gerne, weil er für mich auch was Liebevolles und Anerkennendes hat, was Nahes.
Und was ich da auch immer noch mal so spannend finde, ist diese Idee von, bin ich selber aus mir heraus stolz? Oder ist sozusagen jemand anders stolz auf mich? Also das ist dann, darüber sprechen wir auch oft in den Wörter Zauberstadt Sprachgewaltfortbildung. Was löst das aus? Weil das tatsächlich häufig ein Satz ist, den Leute teilen, der ihnen gut tat als Kind. Also der sozusagen sie unterstützt hat. Und dann war das oft, ich bin stolz auf dich. Und dann kommen die manchmal aber in so ein drüber nachdenken, so, aber war das nicht auch ein Anspruch, den ich, also dass ich etwas leisten muss damit? Also ist das auch etwas, was an Bedingungen geknüpft ist und vielleicht doch gar nicht so bedingungslos? Und ne, also ich finde das, ja, ich finde das echt super spannend.
Die Erwartungshaltung, ne, die man gegebenenfalls dahinter spürt. Und wenn ich die spüre, dann ist es eben ne, dieses extrinsisch-intrinsische, was ja auch was ist. Also ich habe es in meiner Kindheit auch ähnlich erlebt, so dieser Erwartungsdruck und dieses, das muss halt gut sein, war stark und genau so sind wir geprägt und wenn wir es reflektieren, wollen wir es vielleicht genau andersrum weitergeben. Also meine eigenen Kinder frage ich auch immer, wie geht's dir damit? Ne? Und dann kommen auch die Antworten, naja, du die 3-, ich bin damit zufrieden, weil der Durchschnitt war so und so und mir ist das echt schwer gefallen. Ne? Also das, und manchmal ist man aber auch über eine 2+ unzufrieden, weil, also das finde ich viel entscheidender, wie geht es einem selbst damit und da reinzufühlen?
Total. Und was ich auch super spannend da finde, ist, dass sozusagen, ich finde, Stolz ist ja auch ein Gefühl, was ich empfinde, wenn ich mich weiterentwickle. Und ich musste dann nochmal so darüber nachdenken, also wenn ich sozusagen was lerne, wenn ich was geschafft habe, wenn ich etwas überwunden habe, wenn mir jetzt was gelingt, was mir lange nicht gelungen ist, dann bin ich stolz so auf mich selbst, dass ich das geschafft habe. Und über was ich dann nochmal nachgedacht habe, ist, naja, also wenn Stolz ja als was Negatives assoziiert wird, zum Beispiel im Katholischen oder so, dann heißt das für mich im Umkehrschluss, da ist gar keine Weiterentwicklung gewollt. Aber es ist jetzt einfach nur eine These, über die
ich nochmal nachdenke. Ja, ich finde, ich fühle auch gerade so rein, dass dieser Stolz in mir auch auslösen kann, so eine Abgrenzung zu anderem. Ich habe etwas, was andere vielleicht gerade, also weißt du, das ist so, also es steht so ein bisschen in Verbindung. Und ich habe ja gerade erzählt, ne, hast du ja auch mitgekriegt, Promotion, das hat bei mir ja ganz, ganz viel ausgelöst. Und ich habe, andere haben zu mir gesagt, sie sind stolz. Ich habe diesen Stolz interessanterweise in diesem Moment oder auch jetzt die 2-3 Wochen, und das Gefühl hielt lange an, gar nicht so gespürt, sondern tatsächlich Glück. Dieses pure, ich bin glücklich, also so dieses, ich hab's geschafft, also so, da habe ich echt oft drüber nachgedacht, wie muss sich das für Kinder anfühlen, wenn die diesen großen Baum sehen, auf den die immer schon raufklettern wollen und auf einmal haben sie es geschafft, sitzen in dieser Baumkrone, wissen auch gar nicht, wie sie runterkommen, aber sind vielleicht einfach auch glücklich, also so, ne, und ja, da unterscheidet sich für mich auch nochmal dieses Thema vom Stolz, weil Glück gehört irgendwie einem selbst in diesem Moment, so, ne, glücklich bin ich auch, kann ich teilen, aber das ist sowas, oh, da wird es ja ganz groß in einem, so innerlich, ne? Und Stolz, ja, ist so ein bisschen ab.
Echt?
Ja,
also für mich ist Stolz auch nur meins. Also ich bin sozusagen für mich stolz, dass ich das geschafft habe.
Kenne ich auch, genau. Interessanterweise, aber jetzt habe ich es auf die Situation, wo ich es oft von außen gehört habe, da habe ich selbst gar nicht so, ja, auch stolz, aber da war es Glück größer. So dieses Glücklichsein, diese Freude einfach. Ja, und so ist es. Wenn wir da weitermachen, würden wir jetzt über Autoritäten sprechen, ne? Wie wir auch, also auch darüber hatten wir schon gute Diskussionen, um zu gucken, wie fühlt sich für dich an der Begriff der Autorität und für mich, da haben wir auch ganz andere Assoziationen und es liegt daran, ich glaube, das macht es ja auch so lebendig, ja, wir sind beides zwei privilegierte weiße Frauen und gleichzeitig haben wir eine ganz unterschiedliche Herkunft und Geschichte, ne? Also anders und auch wieder Überschneidung, aber ja auch eine andere Sozialisation, was ja auch unsere, ne, die außerfamiliäre Begleitung Ost-West etc. angeht. Das ist halt auch interessant, das prägt ja auch viel. Also es gibt immer viele, für euch da draußen viel Spielraum zu diskutieren. Und wir machen es auch gerne mal in den Seminaren, hatten wir neulich ja auch wieder, ne, im Seminar, wo wir dann auch den Raum öffnen und sagen, oh, da bin ich gerade anderer Meinung und lassen die Menschen daran auch teilhaben, weil das ist für mich auch tatsächlich bedürfnisorientierte Pädagogik, einfach auch zu gucken. Mit Respekt und Achtung, aber auch sich das mitteilen zu können.
Partner dieser Folge ist die Pediko-Akademie. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Trauern und um die Frage, wie Menschen mit Verlust, Abschied und schwierigen Lebenssituationen umgehen. Auch im pädagogischen Alltag spielt Trauer eine wichtige Rolle, insbesondere in der Arbeit mit Kindern. Die Pediko-Akademie bietet dazu verschiedene Weiterbildungen an, zum Beispiel das Seminar Grundlagen und Methoden zur Begleitung von Trauerprozessen bei Kindern. In diesem Seminar lernst du, wie Kinder Trauer erleben, welche Trauermodelle es gibt und wie du trauernde Kinder fachlich fundiert, feinfühlig und entwicklungsorientiert begleiten kannst. Neben weiteren Seminarangeboten zum Thema kannst du dich bei der Pediko-Akademie auch umfänglich und vertiefend zu herausfordernden Situationen im pädagogischen Alltag weiterbilden lassen. Die Pediko-Akademie bietet hier die Weiterbildungsreihe Fachkraft für Konflikt- und Krisensituationen an. In dieser Fachkraftqualifikation geht es nicht nur um den Umgang mit Trauer, sondern auch darum, wie du in unterschiedlichen Konflikt- und Krisensituationen professionell, handlungssicher und resilient reagieren kannst. Alle Weiterbildungsangebote zum Thema findest du unter pediko-akademie.de/trauer. Diese und weitere Links findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ja, ich finde auch, also in unseren Seminaren, das kann echt manchmal auch intensiv sein, ne? Also über was wir dann so nachdenken. Wenn ich mich so erinnere, ich fand im letzten Jahr wirklich den Fachtag irgendwie, den habe ich so ganz warm in Erinnerung, so ganz total schön in Erinnerung, weil ich habe nochmal so überlegt, an was das lag. Und ich habe schon so ein bisschen manchmal so eine gedrückte Stimmung empfunden, was jetzt die freiheitliche Pädagogik angeht, was so dieses demokratische Pädagogik, partizipativ, bedürfnisorientiert, da waren wir so weit auf dem Vormarsch und ich habe manchmal auch so dieses Gefühl von, ach Mann, jetzt haben da so viele so viel reingesteckt und irgendwie so politisch entsteht gerade was, aber auch in den Schlagzeilen, wo dann immer wieder die Bedürfnisorientierung so auf den Prüfstand gestellt wurde, so das Wort der Tyrannen ist wieder aufgetaucht und keine Ahnung. Und irgendwie war dieser Fachtag für mich echt so ein Moment, wo ich dachte so, boah, also da sind so viele, die das so wollen und die dafür einstehen und was daraus jetzt auch entsteht, ne? Also dass wir jetzt wirklich Netzwerkgruppen aufbauen und wir, da wirklich dieses Gefühl kam von, nee, wir sind viele, also viele wollen eben wirklich das freiheitliche, bedürfnisorientierte Miteinander in den Kitas gestalten und stehen dafür ein und das hat mir auch echt selber total Kraft gegeben, fand ich.
Und das ist schön, dass du es nochmal sagst, dass man auch nochmal so kurz innehält und überlegt, was war da nämlich eigentlich alles, weil wir haben, glaube ich, alle also viele von uns so ein Macher gehört und gar nicht mehr auf diese Sachen stolz zu sein oder die zu feiern, die, ne, die rauschen an einem so vorbei und der Fachtag, ja, total, was da auch an Netzwerk, ja, Bestrebung entstanden ist.
Ja, total. Was ich auch denken muss immer wieder, ist ja unsere Multiplikatorin, unsere Referentin, mit denen wir so eng zusammenarbeiten, die jetzt wirklich in ganz Deutschland unterwegs sind und in Kitas gehen, Fachtage zur bedürfnisorientierten Pädagogik geben oder auch achtsame Sprache oder alle möglichen anderen Themen. Das empfinde ich auch immer wieder total als Bereicherung. Oder wenn wir uns dann eben mit diesen Multiplikatoren treffen, um Themen neu zu diskutieren, neu zu besprechen, das ist wirklich, ja, das empfinde ich als, also ich bin auch sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich diese Arbeit machen kann. Du hast am Anfang auch gesagt, es fühlt sich so wirksam an einfach. Und wir merken doch an vielen Stellen immer noch, wie gefragt das Thema auch ist, ne?
Und es ist, was so schön ist, ne, mit den MultiplikatorInnen, dass die Anfragen, die wir bekommen, dass man so weiß, oh, ich muss, also ich hatte diese Traurigkeit oder auch diese Panik, Sachen einfach nur abzusagen, weil genau das, was du beschrieben hast, ist gefragt. Es darf in die Welt gehen und es ist so schön, dass wir so wissen, dass es weitergehen kann, ohne dass wir es selbst machen brauchen. Also man kann auch lernen, Nein zu sagen, weil du ganz klar Ja sagst zu, aber die Person kann kommen und man weiß, die Menschen sind mindestens genauso zufrieden danach, weil wir einfach die gleiche Haltung tragen. Und ja, es bleibt gefragt und es fühlt sich wirksam an. Und gleichzeitig darf man, glaube ich, auch immer wieder unterstreichen, also das merke ich auch gerade zum Jahresende, dass Selbstständigkeit aber auch tatsächlich einfach immer wieder ganz schön fordert. Ne? Also so zum Thema, also was wir alles im Blick haben, ja, müssen. Das kann ich gar nicht schöner sagen, dürfen ist es nicht, sondern müssen, dass das auch Raum braucht, also erstmal so für die ganze Bürokratie, aber auch, das merke ich auch vom vielen Geben, ich bin dann auch manchmal richtig erschöpft, also so Gruppen zu führen, Antworten zu finden, up to date zu bleiben, also auch das merke ich Jahresende, Jahresanfang, also es braucht immer mal wieder so ein Durchatmen.
Ja, total. Ja, und ich muss immer wieder an unsere Akademie-Meetings denken. Ich finde, das ist schon so ein Running Gag, finde ich. Immer wenn wir Akademie-Meetings haben, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, wie unsere Meetings immer laufen. Also die laufen meistens so mit unserer geschätzten Lorraine natürlich, mit der vielleicht manche von euch auch Kontakt schon hatten. Ist das häufig so, dass wir dann sagen, wie viel alles ist? Dass wir, wie viele Aufgaben und wie wir das alles schaffen sollen und dass wir nicht so ganz wissen, wo vorne und hinten ist. Und dann kommen wir zu dem Schluss, wir müssen weniger machen. Und wenn wir dann sagen, oh ja, das Ziel fürs Jahr, ne, weißt du noch, wir haben doch für das Jahr 2025 uns vorgenommen, dass wir weniger machen. Ich würde sagen, ein bisschen ist uns das auch gelungen. Und gleichzeitig sind wir dann in diesem Moment von, oh, uns ist alles zu viel und sagen gleichzeitig, was alles unsere neuen Ideen sind.
Und darin sind wir alle drei richtig gut. Und die dritte im Bunde ist darin auch richtig gut, gegen Ende von Meetings nochmal zu sagen, ah, und was ist denn damit? Und wisst ihr, was wir wirklich lange nicht angesprochen haben, ist unser Magazin. Ich habe mir jetzt nämlich mal unsere Planung und meine Planung für 2025 angeguckt und wir sollten das tatsächlich auch unbedingt wieder für 2026 planen, weil es doch spannend ist, dann da drauf zu gucken und zu schauen, was habe ich geplant, was hat sich davon verwirklicht, umgesetzt und auch zu gucken, ist mir das eigentlich noch so wichtig, was nicht geglückt ist. Zum Beispiel der Fachtag. Ne? Den Fachtag wollten wir eigentlich in Präsenz machen, dann haben wir ihn einmal verschoben und haben dann gesagt, okay, lasst uns den Fachtag online machen. Und letztlich war das eine super gute Entscheidung, statt es zu canceln, also jetzt rückwirkend gesagt, ne? Ja, da aufzupassen und gleichzeitig aber dieses Sprudeln noch nicht zu verlieren, weil ich glaube, Langeweile ist für uns alle irgendwas, was, oh, nein.
Naja, das wird aber lang, also dass uns langweilig wird in der Akademie, das habe ich bisher jetzt noch nicht erlebt. Also die Ideen gehen uns, glaube ich, nicht aus, ne? Was würdest du denn sagen, Katrin, auf was freust du dich denn 2026 jetzt? Also wir sind ja schon gestartet, aber was sind denn so Sachen, auf die du ja, hinfieberst oder dich freust?
Ich glaube, meine To-Dos ein bisschen geordneter zu haben, also nicht mehr auf so vielen Hochzeiten zu tanzen, wenn man so sagt. Also das merke ich jetzt tatsächlich, ne, dass ein großer Bereich weggefallen ist für mich oder fertiggestellt, dass ich mich einfach mehr konzentrieren und fokussieren kann. Ich habe tatsächlich Lust, 2026 wieder ein bisschen mehr zu recherchieren, auszutüfteln und ich glaube, das haben wir 2025 auch schon gesagt, auch aus dem zu schöpfen, was wir alles entwickelt haben und das, ja, ich glaube, mit Qualität und ein bisschen Entschleunigung weiter in die Welt zu tragen. Ich glaube, das ist so das, was ich gerade fühle. Also ich merke schon auch den Speed der letzten Zeit. Von daher ist dieses Zurück- und Vorblicken ganz wichtig. Ich freue mich aber auch auf diese Präsenzphasen, die wir fest eingeplant haben, also das echte Sehen.
Ja, zweimal, ne? Haben wir das ja jetzt 2026.
Zweimal. Und die Module, die wir aufgezeichnet haben, oh, die sollten schon längst draußen sein. Auf die freue ich mich total. Also das ist was, genau das meine ich mit dem, was wir schon eigentlich, wo wir jetzt so viel Energie reingesteckt haben, so, also jetzt so zu gucken, dass, ich sag mal, die Kinder zu laufen beginnen und wie sie darin begleiten können, das ist tatsächlich was, worauf ich mich mehr fokussieren mag.
Und hier kommen auch wieder die neuesten Infos der BU-Akademie. Wir haben einen total tollen Vortrag von Corinna Scherwart bald bei uns am 17. Februar. Da geht es um Traumasensibilität im pädagogischen Alltag. Da sind wir total gespannt auf diesen Vortrag. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, heißt der. Und ihr könnt euch natürlich noch anmelden. Und dann wird es am 3. März einen Vortrag von der wundervollen Andrea Tures geben. Die hält einen Vortrag zum Thema Neurodiversität in Kita, Schule und Familie. Und von 18 bis 20 Uhr, also es ist abends am 3. März. Und darauf sind wir auch total gespannt. Sie ist die Herausgeberin vom Buch Das schwierige Kind, wo wir auch was zur bedürfnisorientierten Pädagogik publiziert haben. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Was auch wieder ansteht, ist der neue Durchgang zur BOP-Fachkraft. Es gibt eine neue Ausbildung, die startet im September. Geht doch mal auf die Webseite bo-pädagogik.de und schaut euch die Ausbildung an. Werde BOP-Fachkraft. Eine neue Runde steht an ab September und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Also schaut auf die Webseite bo-pädagogik.de. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Was ist es bei dir?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich freue mich auch super doll auf die Online-Kurse, dass dann wirklich die 6 Module auch als Online-Kurse gibt, dass man das auch wirklich als Kita-Teams, als Träger unabhängig dann sich dann anschauen kann, kaufen kann. Das wird, glaube ich, richtig gut, weil das ja natürlich auch für uns immer ein bisschen bedeutet, dass wir vielleicht dann wirklich auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen können, ne, wenn das dann aufgezeichnet ist und wir nicht immer dann vor Ort sein müssen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall auch. Das heißt, der Wunsch bleibt nach wie vor ein bisschen weniger, ein bisschen ruhiger. Ansonsten, ich mag ehrlich gesagt grundlegend, wie es ist. Also ich mag das so, wie es ist und gerade habe ich gar nicht so den Drang, etwas zu verändern, weil ich die Zusammenarbeit gerne mag, ich mag meine Arbeit gerne, aber mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, wir sind da in den ähnlichen, kann man sagen, Zyklen oder so. Das ist, ne, es braucht immer wieder so eine Abwechslung zwischen etwas produzieren und dann etwas aber verarbeiten oder als Fortbildungen dann anbieten. Also es gibt immer so, ich finde, es gibt immer so einen Zyklus zwischen ein Buch schreiben, dann vielleicht oder auch 2 Bücher und dann denkt man auch, nee, jetzt kann ich nicht mehr.
Da denken einige schon so, wieso? 2?
Ja, aber in einem Jahr waren es ja irgendwie noch mehr. Also das waren ja dann so, dann war ich wirklich danach so.
Man ist leer, oder? Man ist dann einfach einmal, das ist krass, weil die Konzentration, das passiert nicht von selbst. Und wir haben ja zum Beispiel auch unser Workbook. Also wir haben so viel einfach, was wir haben, wo wir immer, wo ich auch denke, für eine Fortbildung investiere ich manchmal so viel Zeit. Und dann habe ich die einmal gehalten und dann ist die da. Und dann denke ich so, ach Mensch, schade eigentlich. Was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und so sieht es ja auch aus bei unseren Begleitworkbooks. Also ich hätte total Lust, das zum Beispiel rauszugeben, wie gerade ein geschätzter Kollege von mir wirklich auch gedruckt. Also der hat es wirklich auch Hardcover gedruckt und es sieht so toll aus. Und wir haben so viel da, was ich so gerne noch unterstützend in die Einrichtung tragen möchte, was ja unser großer Wunsch ist, so zu begleiten, dass es im Alltag auch leichter wird und leichte kleine Tools, kleine Sequenzen. Wir hatten immer noch vor, wenn du dich erinnerst, YouTube-Videos aufzunehmen. Also so Sachen. Und ich glaube, das braucht kurz mal wieder so diesen Leerlauf, dieses Krafttanken, um dann auch wieder diese Dinge, die dann so in einem sprudeln, die aber sprudeln müssen, weil sonst kommen sie auch nicht an. Also das ist auch so meins, ne? Wenn die so aus Druck und dann passiert das nicht. Aber das fände ich toll, wenn man mal wieder, wenn uns so kurz langweilig wird und wir denken, also mal nur so kurz, mal so einen halben Tag und dann kommen wieder so Ideen und zum Beispiel das Magazin. Also hey, das ist also nach wie vor auch was total schön, aber dafür braucht es diesen Moment der Ruhe und nicht auf Anschlag zu sein.
Absolut, absolut, ja. Ja, und ich merke auch immer so diesen Zyklus von Schreiben, dann habe ich genug vom Schreiben, dann ist man irgendwie mehr in den Fortbildungen, dann irgendwann ist man vielleicht auch fortbildungsmüde und dann, ne, also es ist so, Ja, also so ein ständiger Wandel. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Lust zu schreiben. Und da steht auf jeden Fall auch ein bisschen was an.
Und zu recherchieren, ne? Auch das braucht, wenn ich in so einen Tunnel gehe, dann stapel ich so gerne Bücher, suche mir Texte und ne, das sind dann die Phasen, wo wir auch erstmal ja weniger Einnehmen verdienen, ne? Und genau, oder sich auch wieder in Marketing einzufuchsen. Also alle, die irgendwie auch so unterwegs sind bei Instagram etc., das ist halt total spannend und auch das braucht Zeit. Das passiert nicht von selbst, sich mit ManyChat auseinanderzusetzen zum Beispiel. Ne? Das sind aber Sachen, die mich tatsächlich interessieren. Die KI, ne? Also was gibt es da für Tools, was machen wir alles noch, wo könnte man Automatismen auch ein bisschen verändern? Das sind Sachen, die interessieren mich, aber auch dafür braucht es einen Moment der Ruhe und des Freiraums. Und das ist jetzt beruflich und privat. Gibt es bei dir privat was, worauf du dich...
Ja, also bei mir ist es ja privat so, dass ich einfach gerade, glaube ich, das haben ja viele mitgekriegt, über Instagram auch. Ich bin da ja relativ offen mit umgegangen, dass ja meine Mutter verstorben ist. Und ich glaube, meine Aufgabe für 2026 ist, tatsächlich mit diesem Verlust auch zu leben, weil viele ja auch wissen oder... Wissen das viele? Ich weiß gar nicht, ob ich das so benannt habe. Meine Mutter war einfach für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch und habe auch in vielen Gesprächen wirklich nochmal rausgefiltert, was sie alles für mich war, was ich jetzt verloren habe. So. Und sie war meine Zuhörerin. Also sie hat immer zugehört, wenn es mir nicht gut ging. Sie konnte auch einfach Gefühle da sein lassen, ohne mir irgendwelche Ratschläge zu geben. Also das heißt, auch ich durfte sein irgendwie. Sie war sehr interessiert an mir. Das heißt, sie hat immer wieder Fragen gestellt. Wie geht's dir? Wenn ich mich nicht gemeldet habe, hat sie mir auch keine Vorwürfe gemacht. Sie hat dann immer gesagt, Lea, wenn du dich nicht meldest, weißt du, dann weiß ich, dass es dir gut geht. Und das war so eine tolle Frau. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe für 2026, damit umzugehen und ein Stück weit mich auch als Menschen ohne meine Mutter zu entdecken vielleicht. Also, ne, also vielleicht könnte man überspitzt sagen, zu lernen, auch ohne meine Mutter zu leben. So, und das ist, glaube ich, meine Aufgabe für 2026. Und da spüre ich schon auch viel so Besinnlichkeit und eher so bei mir sein und gar nicht, ich habe gar nicht den Drang, so sehr nach draußen zu gehen. Ne? Also eher so dieses, was halt auch so zu Trauer gehört, glaube ich.
Ja, und du sagst es gerade auch so, ne, was du jetzt ohne hast, vielleicht auch zu entdecken, was dafür noch weiter in dir lebt. Ne? Auch da so zu gucken, wie sich das wieder neu zurechtpuzzelt und was dir bleibt. Interessanterweise habe ich oft nach dem Tod meines Vaters mehr seine Stimme in mir gehört als vorher. Also irgendwann hat die sich so breit gemacht und seitdem ja, hat sich da auch was verändert, was ich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ja, eine große Aufgabe und super wichtig, das so zu formulieren, weil gerade auch Trauer in unserer Gesellschaft ja oft was ist, was dann irgendwann ja, vorbei ist und ja.
Ja, ja. Ja, und auch zum Beispiel, ich muss gerade an ein Gespräch denken mit Simone von Merakita. Die meinte dann auch, also ich habe dann auch mit ihr gesprochen über meine Mutter und so. Und dann meinte sie, du, hey, die lebt doch auch in deinen Büchern. Und dann musste ich auch noch mal so drüber nachdenken. Die lebt total in meinen Büchern, weil sie einfach so eine achtsame, sensible Person mit uns Kindern war. Und die lebt natürlich in mir. Und das, was ich gerne auch weitergeben möchte, was mir am Umgang mit Kindern wichtig ist. So. Und deswegen, sie lebt auch in meinen Büchern. Das fand ich nochmal so schön. Und sie lebt auch total in mir. Also ich habe auch ihre Stimmen immer im Kopf. Ne? Also das wird auch immer so bleiben. Ja,
ja, und ich glaube, dass ja diese Veränderung so zu spüren, ne? Also auch das also anzunehmen und zu gucken, was verändert sich und wie geht es damit weiter. Und vielleicht entsteht daraus auch so eine Kraft nach so einer Traurigkeit. Also bei mir ist ja, das muss ich wirklich, also ich kann es, es hat so zusammengeführt, mein Wutbuch ist nach diesem intensiven Trauerprozess mit meinem Vater entstanden, gab es so eine Kraft für diese Wut und diese Aggression, dass das irgendwie also in so einem intensiven Prozess dann auch raus in die Welt ist. Also es ist zum Beispiel ich würde mal so sagen kann, schon ein kleines Produkt dessen, was entstanden ist, was ganz, ganz, ganz kraftvoll ist. Aber es passierte halt irgendwie so, genau, weil es weitergelebt hat irgendwie.
Ja, total, total. Und ich war auch überrascht, weil du gerade sagtest, das ist so ein Tabuthema. Ich bin damit relativ offen ja bei Instagram umgegangen und dann haben mir einige geschrieben so, wow, dass du hier das Tabu so brichst. Und das war mir gar nicht so bewusst, ne? Also das ist echt, das ist für viele gar nicht so ohne, glaube ich, ne? Also da hinzugucken, dabei ist das so Teil unseres Lebens, das ist echt, ne? Also wir haben dann eben den Sarg für meine Mutter in unser Wohnzimmer bringen lassen und haben den dann angemalt und die Kinder haben den auch mit angemalt und dann fanden die Kinder das ganz lustig, da sich immer wieder reinzulegen in den Sarg und dann mussten wir zumachen und dann ja wieder auf und wieder zu und so. Und dann, das sind so die prägnantesten Sachen, dass dann zum Beispiel auch mein Sohn, als es dann aber um die Beerdigungsfeier ging, als wir dann da alle da vorne saßen und irgendwie eine Rede war und keine Ahnung, dann hat er mich gefragt, Mama, kann ich spielen gehen? Das hat ihn irgendwie gar nicht interessiert. Und dann wiederum, das fand ich auch Wahnsinn, wir haben sie ja dann offen aufgebahrt und er wollte da nicht mehr raus aus diesem Raum. Der wollte die ganze Zeit bei ihr bleiben, bei meiner Mama, in diesem Raum, wo man echt oft so denkt, oh Gott, nee, das kann man ja mit Kindern nicht machen oder so. Aber der wollte wirklich da drin bleiben und dann wollte ich irgendwann nicht mehr, ne? Also der wollte, und dann hat er noch Salzstangen mitgenommen von zu Hause und hat die dann ihr hingelegt und hat gesagt, hier, das ist noch für Oma, dann für ihr Proviant sozusagen, für ihren Weg. Also ich fand es wirklich sehr, sehr beeindruckend irgendwie und total schön.
Und Kinder können uns gerade in diesen Prozessen, wenn wir uns davon berühren lassen, so unterstützen. Also ich fand es auch interessant, meine Kinder, wir haben jetzt eine Phase lang 5 oder 6 Personen verloren in so einer kurzen Zeitetappe von 3, 4 Jahren. Und meine Kinder waren ja dann auch in unterschiedlichen Altersstufen. Und es war so interessant zu beobachten, wie sie damit umgehen, wie sie irgendwann das Konzept auch verstehen, also was das für einen Unterschied im Trauerprozess auch macht. Und du sagst gerade, ne, er wollte vielleicht auch, also er hat dann gefragt, kann ich spielen gehen? Ja, warum beschäftigen wir uns so ungerne mit Tod? Weil es in uns Gefühle auslöst, dann sind wir auch wieder ganz nah dran, die wir nicht so gerne fühlen, die wir gerne weghaben wollen. Also ist alles darüber zu sprechen, oh Gott, also wir wissen, wir werden geboren und wir wissen eine Sache im Leben ganz sicher. Wir kommen auf die Welt und wir verlassen die Welt wieder. Wir sterben. Das wissen wir. Wir wissen nicht wann, aber es ist uns allen gegeben. Und das ist so krass, dass das so 100%ig felsenfest klar ist und das aber ein Thema ist, was wir so meiden. Warum? Und bei mir hat nach dem Tod meines Vaters wirklich für mich die Bedürfnisorientierung nochmal so einen ganz anderen, also dann habe ich sie erst verstanden und gefühlt, weil ich auch dieses bedürfnisorientierte Sterben und dieses Begleiten, es war auf einmal so ein unfassbarer Gamechanger so und auch im Kontakt mit den Kindern, ne? Weil das sind Gefühle, die, oh, also wie gehen wir damit um? Wir trauern alle unterschiedlich, Verlust erleben wir unterschiedlich, das darf sein. Und gleichzeitig genau ist es was, das sind diese Wellen, die kommen. Und so wie du das geteilt hast, hatte ich es auch bei der Fehlgeburt vor 3,5 Jahren geteilt. Und da ähnlich, dass so viele gesagt haben, oh krass, ist mir auch passiert. Und ich weiß gar nicht, wie redet man darüber? Und dieses darüber reden, es muss nicht für jeden was sein. Aber ich fand es so hilfreich, weil so auch viele Menschen mit mir in Kontakt gekommen sind, weil sie wussten, ich bin dafür offen. Das heißt, sie konnten auch viel eher fragen, was kann ich denn jetzt machen, um es gut zu machen? Ne, nur dann konnten wir auch, ne, da konnte ich auch sagen, frag gerne. Ah nee, und das möchte ich jetzt nicht gefragt werden. Das fühlt sich jetzt so an und so. Also es war im Kontakt sein und dadurch hat das auch so was, ja, Lebendigeres bekommen. Aber es bleibt noch ein großes Tabu und Emotionen, die wir in der Gesellschaft, ähnlich wie Wut, Ärger, Frustration, Trauer, die wollen wir nicht haben. Aber früher war es auch gängig. Da sind die Menschen ja auch oft in unseren Familien verstorben. Das heißt, genau wie du es beschrieben hast, da haben wir uns alle dazu gekuschelt, wenn wir es wollten, bis sie da waren und dann waren sie es nicht mehr. Ne? Das hat sich jetzt einfach nochmal ein Stück weit verändert und ich finde, das darf auch wieder ein Stück zurückgehen zu dieser Natürlichkeit.
Total, ja, ja. Ich bin wirklich gespannt. Also so dieses, für mich fühlt sich das auch so an, wie so jetzt wirklich ganz auf eigenen Füßen stehen, ne? So, und das kann natürlich auch was Kraftvolles haben, auf jeden Fall. Und gleichzeitig lässt es mich halt immer wieder auch wackeln. So, ne? Also das ist so, ja, die Füße stehen nicht ganz stabil irgendwie, weil ein wichtiges Bein weg befallen ist. Oh, ne? Ja,
und das ist frisch. Wir wissen, dass wir diese, ne, das sind alles Prozesse. Wer weiß, wie deiner ist. Jeder ist da. Und deswegen meine ich auch, der Verlust, manche reden drüber. Und für einige ist es was, die mögen das gar nicht. Und auch das anzuerkennen, dass auch bei Trauer, bei auch Trauer um verlorene Kinder, dass Partner auch unterschiedlich damit umgehen. Dass es nicht zwangsläufig heißt, dass der eine mehr trauert als der andere, sondern dass wir da auch verschieden sind, wie wir das bewerkstelligen. Und nicht jede Person würde es im Podcast erzählen. Und für einige genau ist das aber was, wo ich dachte, warum denn nicht? Weil das gehört doch zum Leben dazu.
Ja, total. Und ich muss mich auch total, also ich muss mich so erinnern, als du gesagt hattest, dass das immer so Trauerwellen sind. Also dass dann immer so Wellen kommen. Und dann, ich habe das dann damals immer so gehört, so ja, so, ne? Ich hatte ja keine Erfahrung damit. Und jetzt weiß ich, was du meinst. Was echt mir nicht so klar war, ich hatte irgendwie immer die Vorstellung davon, dass Traurigkeit oder Trauer, wenn jemand stirbt, etwas ist, was sich wie so ein Nebel auf alles legt. Also wie so ein, als wäre so eine gesamtgedrückte Stimmung. Und das erlebe ich jetzt total anders. Also ich erlebe das so wie, hey, mir geht's voll gut. Also ich habe so richtig gute Phasen und denke mir so, hä, also mir kann es doch jetzt nicht so gut gehen, wenn meine Mama gestorben ist. So, dass ich dann manchmal wirklich so denke, so, hä, das ist ja komisch. Und dann auf einmal kommt wie so ein Schlag und dann denkst du echt so, mein Gott, was jetzt passiert, dann geht die Welt halb unter. Dann, ne, du hast ja erst vor 2 Tagen, glaube ich, war das miterlebt. Ich war so, mir geht's dann so schlecht und dann ist wirklich alles, also es ist wie eine große Welle, die über einen schwappt dann. Also das ist, habe ich jetzt erst verstanden, was du damit auch so meintest.
Ja, und die werden, das Interessante ist, ich glaube gar nicht so von meiner Erfahrung, dass die kleiner werden. Und von wegen Zeit hält alle Wunden, das würde ich total also belächeln, sondern wir lernen damit zu leben. Wir werden, also ich können vielleicht auch Worte wie Resilienz eine Rolle spielen, aber wir lernen mit Situationen zu leben. Und ich glaube auch, was einen großen Unterschied macht, das hat mir tatsächlich manchmal sogar ein bisschen Freude bereitet, auch jetzt noch. Ich meine, bei mir ist es ein paar Jahre jetzt schon her, bei dir ist es einfach total frisch. Also das muss der emotionale Körper und so eher auch erstmal, also es darf der erstmal leben und sich dran gewöhnen und gucken, wie das ist es denn mit der Welle, in der Situation. Wann kann ich mich auch umschmeißen lassen und wann geht's nicht, wann spare ich mir das auf, dann kippe ich vielleicht später, das wissen wir auch, das staut sich an. Was ich aber nochmal interessant fand, und das sagt ja auch die Theorie, wenn wir über Emotionen sprechen, ne, unerfüllte Bedürfnisse sind das eine, durch die Emotionen halt einfach noch verstärkt oder vermindert, verändert werden, und unsere Gedanken. Und ich kann es immer noch krass beobachten, wenn ich heute manchmal auch so kleine Momente habe von, oh, jetzt werde ich gerade traurig, weil ich spüre, da fehlt jemand und etwas, so. Und dann ist da nur dieses Gefühl und ich kann dieses Gefühl innehalten und Gefühle kommen und gehen, man sagt so 30 bis 45 Sekunden, ne, wenn wir nur dieses reine Gefühl fühlen lassen und dann gehen die wieder. Diese Welle kommt, knallt dann vielleicht um und dann gehen sie wieder. Wenn wir uns dann darauf konzentrieren, was passiert mit unseren Gedanken. Und bei mir war der Abschied sehr, sehr weil nicht bedürfnisorientiert, Intensivstation, unfassbar unangenehme Bedingungen. Das heißt, diese Gedanken an diese Situation kommen dann manchmal dazwischen und auf einmal verstärkt sich das Gefühl. Und wenn ich aber genau diese Gedanken stoppe und denke, bleib mal einfach nur im Vermissen. Guck mal, so, für mich ist Trauer auch Liebe. Das ist irgendwie sowas, es kann ja auch, ne? Das heißt, ich denke gerade an dich und da ist was in mir, was fühlt, dann vergeht dieses Gefühl auf einmal wieder und ich kann danach sogar lächeln, nach Jahren, ne? Nicht in diesem einzelnen Prozess. Und ich denke auch gerade, wenn wir über Verluste sprechen, die Menschen betreffen, die noch so eine Dramatik mit sich bringen. Junge Menschen, was auch immer, ne? Da sind diese Gedanken und diese Erinnerungen ja automatisch mit dem Gefühl verwoben. Das heißt, das fühlt sich wieder ganz, ganz anders an. Und das ist immer so individuell. Das kann man halt auch niemandem sagen, fühl dich so oder so und dann vergeht's und Zeit hält alle Wunden. Totaler Quark. Meine ich, nein, stimmt nicht. Das sind so Prozesse. Ja.
Absolut. Und ich habe auch gelernt, dass Trauer und Traurigkeit was anderes ist. Also Traurigkeit ist wirklich so dieses traurig sein über etwas, das pure traurig sein und Trauer, und das fühle ich total, ist eigentlich dieses traurig sein, aber gleichzeitig voller Liebe und Dankbarkeit sein. Und also das finde ich total, ne? Also so dieses, ich bin traurig, weil du gegangen bist und gleichzeitig behalte ich dich in so guter Erinnerung und ich bin so dankbar dafür, dass du so für mich da warst oder was auch immer. Ne? Also das fand ich echt einen richtig schönen Gedanken. Jetzt sind wir vom Stolz über die Traurigkeit, über die Trauer gegangen. Ja, so zum Abschluss, Katrin, was vielleicht auch echt eine schwierige Frage, aber was würdest du dir denn wünschen für die Kitas? So für die aktuelle, also Kitas, Krippen, also die außerfamiliäre Betreuung. Das ist ja auch nicht immer ganz leicht, die Lage in den Bildungseinrichtungen. Hast du da bestimmte Wünsche oder etwas, was du wichtig fändest, was sich verändert?
Also ich glaube, wenn wir uns alle frei wünschen könnten, was wir wollen würden, dann wären wir, glaube ich, in der Politik ganz gut aufgehoben, um da wirklich Grundsätzliches zu verändern. Und da, ich glaube, genau dieses sollten wir nicht aus dem Blick behalten, also da dran zu bleiben, ne? Das ist das, was auch wichtig wäre. Das, ne, keine Frage, also könnte ich mir wünschen, würde ich mir dahingehend ganz, ganz, ganz viel wünschen, um andere Bedingungen zu schaffen. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir nicht durchhalten, nicht aushalten, sondern ich erlebe entweder, ich sag mal oft, sind so Pole, die sich da gerade manchmal so entwickeln. Entweder ein, ich will den Kindern das Allerbeste und bin ganz doll dran, reflektiere bis zum geht nicht mehr, setze mich in Fortbildung auch noch zur Abendstunde, damit ich meinen Job so weitermachen kann, wie ich ihn auch begonnen habe. Oder ne, ich fühle ihn mit vollster Hingabe aus, wie es nur geht, könnte dabei vielleicht verbrennen. Also ich glaube, so, das ist das eine. Auch Menschen, die dann auch krank werden oder sogar auch ihren Beruf wechseln oder Kitas wechseln etc. Und dann erlebe ich Fachkräfte zum Teil, ich mag es nicht zu pauschalisieren, und gleichzeitig sind aber die Pole, die ich gerade wahrnehme, die wirklich so K.O. sind aus verschiedensten Hinsichten, die Reflexionen ein Stück weit ablehnen, aber nicht bewusst, sondern wo sich so ein Widerstand öffnet. Und ich wünsche mir für uns, dass wir versuchen, diese Brücken nicht größer werden zu lassen, dass eben diese Pole sich nicht verhärten, nicht größer werden, kein Gegeneinander entwickeln, sondern dass wir versuchen, einander zuzuhören. Das ist auch das, was wir versuchen mit der Bedürfnisorientierung, 3 Schritte zurückzugehen und nicht nur darüber zu schimpfen, alles wird anstrengender, die Kinder werden anstrengender, hinzu, okay, was ist hier gerade los, was siehst du, wie siehst du das, warum benutzt du, ne, wie eingangs, diese Worte, was löst es bei mir aus, dass wir im Gespräch bleiben. Und dass wir uns nicht weiter gesellschaftlich auseinanderbringen lassen, sondern hinhören, einander versuchen zu verstehen, weil, da denke ich an einen Satz, den Corinna Scherwart kürzlich in einem Vortrag genutzt hat, Verständnis führt zu Empathie, einander verstehen. Mich selbst und mein Gegenüber. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Und das geht, indem wir eine Rückwärtsrolle machen und nicht versuchen, noch mehr und mehr und lauter zu werden. Das wäre das, was ich mir für den ersten Punkt wünsche, um mit dieser gemeinsamen Kraft zu gucken, okay, was machen wir jetzt? Und Träger, Politik, ne, dass wir uns nicht verzetteln und den Kindern das auch vorleben. Das wäre meins. Was denkst du?
Ja, genau. Also ich denke, wir brauchen wirklich dringend Veränderungen auf vielen Ebenen. Ne? Also ja, das verdammt nochmal endlich, denn den pädagogischen Einrichtungen die Bedeutung zugeschrieben wird, die sie nun mal haben, dass es mehr Geld gibt, dass es mehr in Politik diskutiert wird, dass die Gesundheit von Kindern, die gesunde Entwicklung einfach eine Rolle spielt. Ne? Also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema und dafür stehen wir beide ja einfach so sehr ein, dass der Adultismus, also die Diskriminierung von Kindern, abgebaut wird. Und da spielt eben das auch eine Rolle, ne? Wie wichtig ist das in Politik? Und ich wünsche mir einheitliche Qualitätsstandards in den Einrichtungen, ne? Mit der Bertelsmann-Studie, die nochmal zeigt, wie viele verletzende Verhaltensweisen stattfinden, die dann eben nicht nur Kindern schaden, sondern auch den Mitarbeitenden, das ist ja daraus gekommen, die dann eben nicht mehr da arbeiten wollen. Und da, dass wir da hinschauen, wie wir damit umgehen. Und da auf jeden Fall, ja, ist es wichtig, dass wir gucken, dass wir nicht Gräben bilden, auf jeden Fall, sondern dass wir gucken, wie können wir Menschen mitnehmen. Und gleichzeitig bin ich schon auch dafür zu sagen, wir sollten auch in der Pädagogik wie in allen anderen Branchen auch gucken, wer ist wirklich geeignet für diesen Beruf und wer nicht. Genau, und dann wirklich auch sagen, dass manche da einfach dann auch nicht arbeiten können. Ich finde, das wird noch viel zu wenig sich getraut und das wünsche ich mir sehr.
Ja, das erleben wir, das zeigt die Studie. Ja, Ja, total. Also sagen wir auch gerne, verstehen heißt nicht einverstanden sein, Einfühlung und Klarheit. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir überhaupt gemeinsam in eine Richtung blicken, einander zuzuhören und gleichzeitig aber auch zu gucken, wie kann es nur weitergehen, ne? Wie können wir Früchte tragen? Und letztlich, und darum geht es leider in unserer Gesellschaft viel zu wenig, es geht um die Kinder. Und auch wenn Kinder, auch wenn ich wahrnehme, dass Kinder, wenn ich Kinder als Herausfordernde erlebe, es mag sein, zu gucken, was wollen sie uns damit sagen? Das macht niemand, weil er da Lust drauf hat und sich das Leben so schöner macht, sondern auch das sind Signalgeber, die wir ernst nehmen sollten in alle Richtungen. Und damit hören wir nicht auf, auch auf Widerstände, da hilft mir auch immer. Modul 6 habe ich heute erst wieder drüber gesprochen mit einem Träger, wo es zu einem Widerstandsmoment kam, wie sehr mir dieses Wissen auch hilft. Und ich muss ehrlich sagen, gerade Modul 6, Veränderung begleiten, ist nicht mein Lieblingsmodul gewesen. Und gleichzeitig hilft es mir jetzt im Alltag so sehr, um zu verstehen, warum wir auf Abwehr gehen, warum wir Scham empfinden, warum wir Argumente finden, die, ne? Da dieses Verständnis mitzubringen und das Wissen, was wir auch damit teilen. Ne? Ja, und das ist was für dieses Jahr. Das geben wir in die Welt.
Absolut, absolut. Das sehe ich auch ganz stark, weil ist mir auch oft aufgefallen, wenn ich in Fortbildungen war, dann war das immer so, da waren Fachberatungen, Leitungen oder so, die dann immer gesagt haben, ja, das wissen wir jetzt alles mit dem achtsame Sprache oder was genau Strafen und ne, das haben wir jetzt schon echt gut gelernt und so. Aber wie mache ich das, dass ich andere mitnehmen kann? Wie kann ich, also das ist jetzt die große Frage, habe ich das Gefühl. Wie schaffen wir es, mutig zu sein, Veränderungen anzugehen? Wie schaffe ich es mit, wie tanzen wir mit Widerständen? Wie nehmen wir Leute mit? Wie sind wir aber auch klar? Wie treffen wir Entscheidungen, die vielleicht unpopulär sind, die aber wichtig sind und so weiter? Ich glaube, das ist wirklich so ein Ding auch gerade.
Da kommen wir auch wieder an den Punkt Konflikte, Harmonie. Kann ich unangenehme Gefühle, kann ich Situationen, Konflikte halten? Ich muss sagen, es fiel mir vor Jahren so schwer. Ich lerne es auch immer noch, aber es fällt mir schon weitaus besser. Also auch da zu sagen, dieser kleine Knackpunkt, und das ist das, was wir der kleinen Gesellschaft in der Kita ja mitgeben wollen, müssen wir vorleben, zu sagen, auch das fühlt sich gerade unangenehm an. Ich hätte es gerne kuschelig, harmonisch. Aber Kindern können wir dieses Feedback geben, oder? Also wenn uns da was nicht gefällt, dann geben wir Kindern. Bei Erwachsenen, warum verdammt nochmal fällt uns das so schwer, da auch zu sagen, hey, warte mal kurz, wir haben doch gesagt, wir hauen uns nicht. Ja, das war gerade ein ähnlicher Hieb, den du gerade gemacht hast mit deinem Augenrollen oder deiner abfälligen Sprache. Auf einmal beißen wir uns auf die Zunge und denken, oh Gott, was mache ich denn dann? Wie gehe ich denn dann in den Feierabend? Und das muss aufhören und das kann aufhören. Und wir erleben Teams, ich erlebe Leitungen, wo ich so wirklich geflasht bin und denke, wie cool, dass bei einem Konflikt oder bei einer Grenzverletzung der erste Weg von den beiden Personen, der Beobachtenden und der Person, der es passiert ist, ins Leitungsbüro und sagt, wir brauchen hier Unterstützung, was können wir machen, das und das, was uns gerade passiert. Und nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern super, alles klar, lasst uns mal gemeinsam draufschauen, was braucht es von außen, was braucht es von innen. Genial. Und da will ich hin. Du weißt, meine Vision im Schaukelstuhl, es bleiben nicht mehr so viele Jahre, aber ein paar bleiben noch. Das Strafen einfach, naja, aber komm, also jetzt sind ja schon Gesetz gibt es seit 25 Jahren, jetzt gleich 26, aber da hat sich auch schon super viel getan. Also das ist so mein Wunsch und der bleibt, dass das selbstverständlicher wird und wir auch ne, die Personen mitnehmen, die darunter selbst auch sehr gelitten haben. Also das auch nicht zu vergessen. Ja, danke. Eine andere Podcast-Folge.
Auf jeden Fall. Wir haben auch mal einen Laberababa-Podcast gemacht. Ja, wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Dass ihr könnt uns das ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet.
Oh ja, das würde mich auch mal interessieren, weil ich auch immer zum Projekt 2000XY immer überlegt habe, wenn ich von der Akademie auch wir beide mal einen Podcast aufsetzen. Habe ich immer mal gedacht, habe es nicht ausgesprochen, weil ich dachte, aber klar, kann natürlich nochmal anders thematisch sein, aber es würde mich auch interessieren, ob das jetzt was war zum, oh mein Gott, ich habe es gar nicht bis hierher geschafft, das ist natürlich auch schon mal was. Oder, ja du, ich habe gerade Wäsche zusammengelegt oder war bei der Einschlafbegleitung oder und fand es ganz informativ, amüsant, wie auch immer. Wäre interessant.
Ja, auf jeden Fall, das wäre toll. Schickt uns mal eine Rückmeldung. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall einen total guten Start, also auch wenn das Jahr jetzt schon läuft, aber auf jeden Fall ein schönes Jahr 2026 und wie schön, dass ihr immer noch dabei seid und Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.